da sind sie. 22 Uhr, die Kirchturmglocken, mal wieder. Ich heiße euch herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Chris liest. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Nicht so wichtig. Sie werden wohl höchstwahrscheinlich 10-mal schlagen. Ne? 10 Uhr ist auch nicht so wichtig. Ich war viel zu lange abwesend. Viel, viel, viel zu lange. Ich schau mal ganz kurz. Die letzte Folge Nummer 8 war vom 9. April. Heute der 27. Oh Gott, das sind mehr als 14 Tage. Es sind 18 Tage, wenn ich mich jetzt... Das sind fast 3 Wochen. Fast 3 Wochen. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich werde... Egal, es tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich euch jetzt 3 Wochen hier habe sitzen lassen und habe euch vor allem warten lassen auf den 3. Teil der Traumnovelle, den Abschluss. Und dann habe ich noch so dreist gelogen und habe gesagt, das folgt dann die Tage. Und jetzt sind es doch wieder 3 Wochen geworden. Nichtsdestotrotz, wir werden heute die Traumnovelle abschließen. Den 3. Teil, Arthur Schnitzler. Es ist dann doch irgendwie ein bisschen länger geworden, als ich im Vorfeld geplant hatte. Aber das macht ja nichts. Dafür wird es heute länger. Mal gucken, ob wir die 2-Stunden-Marke erreichen werden. Es sind, glaube ich, knapp, ja, so Seite 95. Ich glaube, es sind so noch knapp 70 bis 80 Seiten, die wir heute lesen werden. Und ich glaube, um 12 Uhr sollte dann hoffentlich auch jeder wirklich ganz tief schlummern. Ich habe netterweise mein allererster inoffizieller Podcast Chris liest Folge X quasi oder Folge 0, je nachdem. Ich habe ja blöderweise H.P. Lovecraft gelesen und das Gute ist, das gibt es nicht offiziell, weil das hätte ich gar nicht gedurft, wenn ich das jetzt überhaupt so anmerken darf. Aber ich habe eine Empfehlung bekommen und zwar von der Butler oder Mirko auch genannt. Er hat mich nämlich auf ein Projekt aufmerksam gemacht von dem Sebastian Jackel. Bei Twitter heißt er übrigens der Dackel und er hat sich, ich zitiere, zur Aufgabe gemacht, Lovecraft-Texte ins Deutsche zu übersetzen und diese dann auch unter CC im Netz frei zur Verfügung zu stellen. Wie geil ist das? H.P. Lovecraft-Texte ins Deutsche übersetzt unter der Creative Commons. Das heißt, nächste Folge wird definitiv ein wenig Horror. Das klang jetzt nicht so horrorhaft. Es wird ein wenig Horror geben. Schön. Genau, er hat nämlich die Texte auf GitHub netterweise gesetzt. Und ich werde mir einen schönen Text raussuchen. Es sind bis jetzt 2, 4, 5 Übersetzungen hat er schon gemacht, was wahnsinnig ist. Und die Dinger sind, ja, ich kann sie vorlesen, was ich super geil finde. Dann wird es nämlich nächste Mal einfach H.P. Lovecraft geben. Welcher Text genau, werde ich noch mal raussuchen müssen. Stellt euch aber schon mal drauf ein. Nächster Termin. Ich will jetzt nicht nächsten Sonntag sagen. Ich sag nächster Sonntag. Bin ich nächsten Sonntag da? Ich glaube, ich bin nächsten Sonntag da. Nächster Termin ist dann im Mai, ne? Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht über, oh Gott, 4. oder 5. Mai, irgendwie sowas. 4., 5. Mai, glaube ich. Ich rede mich wieder dumm und dämlich. Ja, der 4. Mai. Der nächste Termin ist der 4. Mai, 22 Uhr. Und es wird H.P. Lovecraft geben. Ein wenig Horror. Zum Einschlafen. Soll auch gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Von diversen Personen, die Horror mögen. Ja. Okay, damit ich jetzt hier euch aber nicht wieder im Vorfeld schon zum Einschlafen rede, weil ich möchte ja vorlesen, fangen wir doch einfach an, ne? Ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Und heute, jetzt, geht es um 9:05 mit dem letzten Teil der Traumnovelle weiter. Und zwar ist das Kapitel 5. Es war 4 Uhr morgens, als er die Treppe zu seiner Wohnung hinaufschritt. Er begab sich vor allem in sein Sprechzimmer, verschloss das Maskengewand sorgfältig in einen Schrank und da er es vermeiden wollte, Albertine zu wecken, legte er Schuhe und Kleider ab, noch ehe er ins Schlafzimmer trat. Vorsichtig schaltete er das gedämpfte Licht seiner Nachttischlampe ein. Albertine lag ruhig, die Arme im Nacken verschlungen, ihre Lippen waren halb geöffnet, schmerzliche Schatten zogen rings um sie. Es war ein Antlitz, das Fridolin nicht kannte. Er beugte sich über ihre Stirne, die sich sofort wie unter einer Berührung in Falten legte. Ihre Mienen verzerrten sich sonderbar und plötzlich, immer noch im Schlafe, lachte sie so schrill auf, dass Fridolin erschrak. Unwillkürlich rief er sie beim Namen. Sie lachte von Neuem wie zur Antwort in einer völlig fremden, fast unheimlichen Weise. Nochmals und lauter rief Fridolin sie an. Nun öffnete sie die Augen. Langsam, mühselig, groß blickte ihn starr an, als erkenne sie ihn nicht. »Albertine!« rief er zum dritten Male. Nun erst schien sie sich zu besinnen. Ein Ausdruck der Abwehr, der Furcht, ja des Entsetzens trat in ihre Augen. Sie streckte die Arme empor, sinnlos und wie verzweifelt. Ihr Mund blieb geöffnet. »Wie? Was ist dir?« fragte Fridolin stockenden Atems. Und da sie ihn immer noch wie mit Entsetzen anstarrte, fügte er wie beruhigend hinzu, »Ich bin's, Albertine.« Sie atmete tief, versuchte ein Lächeln, ließ die Arme auf die Bettdecke sinken und wie aus der Ferne fragte sie, »Ist es schon morgen?« »Bald«, erwiderte Fridolin, 4 Uhr vorüber. Eben erst bin ich nach Hause gekommen.« Sie schwieg. Er fuhr fort. »Der Hofrat ist tot. Er lag schon im Sterben, als ich kam, und ich konnte natürlich die Angehörigen nicht gleich allein lassen.« Sie nickte, schien ihn aber kaum gehört oder verstanden zu haben, starrte wie durch ihn hindurch ins Leere und ihm war, so unsinnig ihm selbst der Einfall im gleichen Augenblick erschien, als müsste ihr bekannt sein, was er in dieser Nacht erlebt hatte. Er neigte sich über sie und berührte ihre Stirn. Sie erschauerte leicht. »Was ist dir?« fragte er wieder. Sie schüttelte nun langsam den Kopf. Er strich ihr über die Haare. »Albertine, was ist dir?« »Ich hab geträumt«, sagte sie fern. »Was hast du denn geträumt?« fragte er mild. »Ach, so viel. Ich kann mich nicht recht besinnen.« »Vielleicht doch. Es war so wir, und ich bin noch müde. Du musst doch auch müde sein.« »Nicht im geringsten, Albertine. Ich werde kaum mehr schlafen. Du weißt ja, wenn ich so spät nach Hause komme, das Vernünftigste wäre eigentlich, ich setze mich sofort an den Schreibtisch, gerade in solchen Morgenstunden.« Er unterbrach sich. »Aber willst du mir nicht doch lieber deinen Traum erzählen?« Er lächelte, etwas gezwungen. Sie antwortete, »Du solltest dich doch noch ein wenig hinlegen.« Er zögerte eine Weile, dann tat er nach ihrem Wunsch und streckte sich an ihrer Seite aus. Doch er hütete sich, sie zu berühren. »Ein Schwert zwischen uns«, dachte er in der Erinnerung an eine halb scherzhafte Bemerkung gleicher Art, die einmal bei ähnlicher Gelegenheit von seiner Seite gefallen war. Sie schwiegen beide, lagen mit offenen Augen, fühlten gegenseitig ihre Nähe, ihre Ferne. Nach einer Weile stützte er den Kopf auf seinen Arm, betrachtete sie lange, als vermöchte er mehr zu sehen als nur die Umrisse ihres Antlitzes. »Dein Traum«, sagte er plötzlich noch einmal, und es war, als hätte sie diese Aufforderung nur erwartet. Sie streckte ihm eine Hand entgegen, er nahm sie und gewohnheitsmäßig, mehr zerstreut als zärtlich, hielt er wie spielend ihre schlanken Finger umklammert. Sie aber begann. »Erinnerst du dich noch des Zimmers in der kleinen Villa am Wörthersee, wo ich mit den Eltern im Sommer unsere Verlobung gewohnt habe?« Er nickte. »So fing der Traum nämlich an, dass ich in dieses Zimmer trat. Ich weiß nicht woher, wie eine Schauspielerin auf die Szene. Ich wusste nur, dass die Eltern sich auf Reisen befanden und mich allein gelassen hatten. Das wunderte mich, denn morgen sollte unsere Hochzeit sein. Aber das Brautkleid war noch nicht da. Oder irrte ich mich vielleicht? Ich öffnete den Schrank, um nachzusehen. Da hingen statt des Brautkleids eine ganze Menge von anderen Kleidern, Kostüme eigentlich, opernhaft, prächtig, orientalisch. Welches sollte ich denn nur zur Hochzeit anziehen, dachte ich. Da fiel der Schrank plötzlich wieder zu oder war fort, ich weiß es nicht mehr. Das Zimmer war ganz hell, aber draußen vor dem Fenster war finstere Nacht. Mit einem Male standest du davor. Galeerensklaven hatten dich hergerudert, ich sah sie eben im Dunkeln verschwinden. Du warst sehr kostbar gekleidet, in Gold und Seide, hattest einen Dolch mit Silbergehänge an der Seite und hobst mich aus dem Fenster. Ich war jetzt auch herrlich angetan, wie eine Prinzessin. Beide standen wir im Freien, im Dämmerschein, und feine, graue Nebel reichten uns bis an die Knöchel. Es war die wohlvertraute Gegend. Dort war der See, vor uns die Berglandschaft, auch die Landhäuser sah ich. Sie standen da wie aus einer Spielzeugschachtel. Wir zwei aber, du und ich, wir schwebten. Nein, wir flogen über den Nebel hin und ich dachte, dies ist also unsere Hochzeitsreise. Bald aber flogen wir nicht mehr, wir gingen einen Waldweg hin, den zur Elisabethhöhe und plötzlich befanden wir uns sehr hoch im Gebirge in einer Art Lichtung, die auf drei Seiten von Wald umfriedet war, während rückwärts eine steile Felswand in die Höhe ragte. Über uns aber war ein Sternenhimmel, so blau und weit gespannt, wie er in Wirklichkeit gar nicht existiert, und das war die Decke unseres Brautgemachs. Du nahmst mich in die Arme und liebtest mich sehr. Du mich hoffentlich auch, meinte Fridolin mit einem unsichtbaren, bösen Lächeln. Ich glaube noch viel mehr, erwiderte Albertine ernst. Aber wie soll ich's dir erklären? Trotz der innigsten Umarmung war unsere Zärtlichkeit ganz schwermütig, wie mit einer Ahnung von vorbestimmtem Leid. Mit einem Male war der Morgen da. Die Wiese war licht und bunt, der Wald ringsum köstlich betaut und über der Felswand zitterten Sonnenstrahlen. Und wir beide sollten nun wieder zurück in die Welt, unter die Menschen. Es war die höchste Zeit. Doch nun war etwas Fürchterliches geschehen. Unsere Kleider waren fort. Ein Entsetzen ohnesgleichen erfasste mich, brennende Scham bis zur inneren Vernichtung. Zugleich Zorn gegen dich, als wärst du allein an dem Unglück schuld. Und all das, Entsetzen, Scham, Zorn, war an Heftigkeit mit nichts zu vergleichen, was ich jemals im Wachsein empfunden habe. Du aber im Bewusstsein deiner Schuld stürztest davon, nackt wie du warst, um hinabzusteigen und uns Gewänder zu verschaffen. Und als du verschwunden warst, wurde mir ganz leicht zumute.
Du tatest mir weder leid, noch war ich in Sorge um dich. Ich war nur froh, dass ich allein war. Lief glückselig auf der Wiese umher und sang. Es war die Melodie eines Tanzes, die wir auf der Redoute gehört haben. Meine Stimme klang wundervoll und ich wünschte, man sollte mich unten in der Stadt hören. Diese Stadt sah ich aber nicht. Ich wusste sie. Sie lag tief unter mir und war von einer hohen Mauer umgeben. Eine ganz fantastische Stadt, die ich nicht schildern kann. Nicht orientalisch, auch nicht eigentlich altdeutsch. Und doch bald das eine, bald das andere. Jedenfalls eine längst und für immer versunkene Stadt. Ich aber lag plötzlich auf der Wiese hingestreckt im Sonnenglanz, viel schöner, als ich je in Wirklichkeit war, und während ich so dalag, trat aus dem Wald ein Herr, ein junger Mensch hervor, in einem hellen, modernen Anzug. Er sah, wie ich jetzt weiß, ungefähr aus wie der Däne, von dem ich dir gestern erzählt habe. Er ging seines Weges, grüßte sehr höflich, als er an mir vorüberkam, beachtete mich aber nicht weiter, ging geradewegs auf die Felswand zu und betrachtete sie aufmerksam, als überlegte er, wie man sie bezwingen könnte. Zugleich aber sah ich auch dich. Du eiltest in der versunkenen Stadt von Haus zu Haus, von Kaufladen zu Kaufladen, bald unter Laubengängen, bald durch eine Art von türkischem Basar und kauftest die schönsten Dinge ein, die du für mich nur finden konntest. Kleider, Wäsche, Schuhe, Schmuck und all das tatest du in eine kleine, gelblederne Handtasche, in der doch alles Platz fand. Immerfort aber warst du von einer Menschenmenge verfolgt, die ich nicht wahrnahm. Ich hörte nur ihr dumpfes, drohendes Geheul. Und nun erschien der andere wieder, der Däne, der früher vor der Felswand stehen geblieben war. Wieder kam er vom Walde her auf mich zu und ich wusste, dass er indessen um die ganze Welt gewandert war. Er sah anders aus als zuvor, und doch war er derselbe. Er blieb wie das erste Mal vor der Felswand stehen, verschwand wieder, dann kam er wieder aus dem Wald hervor. Verschwand, kam aus dem Wald. Das wiederholte sich 2 oder 3 oder 100 Mal. Es war immer derselbe und immer ein anderer. Jedes Mal grüßte er, wenn er an mir vorüberkam. Endlich aber blieb er vor mir stehen, sah mich prüfend an. Ich lachte verlockend, wie ich nie in meinem Leben gelacht habe. Er streckte die Arme nach mir aus und nun wollte ich fliehen. Doch ich vermochte es nicht und er sang zu mir auf diese Wiese hin. Sie schwieg. Fridolin war die Kehle trocken. Im Dunkeln des Zimmers merkte er, wie Albertine das Gesicht in den Händen gleichsam verborgen hielt. »Ein merkwürdiger Traum«, sagte er. »Ist er schon zu Ende?« Und da sie verneinte, »so erzähl doch weiter.« »Es ist nicht so leicht«, begann sie wieder. »In Worten lassen sich diese Dinge eigentlich kaum ausdrücken. Also, mir war, als erlebte ich unzählige Tage und Nächte. Es gab weder Zeit noch Raum. Es war auch nicht mehr die von Wald und Fels eingefriedete Lichtung, in der ich mich befand. Es war eine weite, unendlich weithin gedehnte, blumenbunte Fläche, die sich nach allen Seiten in den Horizont verlor. Ich war auch längst, seltsam, dieses längst, nicht mehr mit diesem einen Mann allein auf der Wiese. Aber ob außer mir noch 3 oder 10 oder noch 1000 Paare da waren, ob ich sie sah oder nicht, ob ich nur jenem einen oder auch anderen gehörte, ich könnte es nicht sagen. Aber so wie jenes frühere Gefühl von Entsetzen und Scham über alles im Wachen Vorstellbare weit hinausging, so gibt es gewiss nichts in unserer bewussten Existenz, das der Gelöstheit, der Freiheit, dem Glück gleichkommt, das ich nun in diesem Traum empfand. Und dabei hörte ich keinen Augenblick lang auf, von dir zu wissen. Ja, ich sah dich. Ich sah, wie du ergriffen wurdest von Soldaten, glaube ich. Auch Geistliche waren darunter. Irgendwer, ein riesengroßer Mensch, fesselte deine Hände und ich wusste, dass du hingerichtet werden solltest. Ich wusste es ohne Mitleid, ohne Schauer, ganz von fern. Man führte dich in einen Hof, in eine Art von Burghof. Da standest du nun mit nach rückwärts gefesselten Händen und nackt. Und so wie ich dich sah, obwohl ich anderswo war, so sahst du auch mich. Auch den Mann, der mich in seinen Armen hielt, und all die anderen Paare, diese unendliche Flut von Nacktheit, die mich umschäumte und von der ich und der Mann, der mich umschlungen hielt, gleichsam nur eine Welle bedeuteten. Während du nun im Burghof standest, erschien an einem hohen Bogenfenster zwischen roten Vorhängen eine junge Frau mit einem Diadem auf dem Haupt und im Purpurmantel. Es war die Fürstin des Landes. Sie sah hinab zu dir mit einem strengen, fragenden Blick. Du standest allein. Die anderen, so viele es waren, hielten sich abseits, an die Mauern gedrückt. Ich hörte ein tückisches, gefahrendrohendes Murmeln und Raunen. Da beugte sich die Fürstin über die Brüstung. Es wurde still und die Fürstin gab dir ein Zeichen, als gebiete sie dir, zu ihr hinaufzukommen, und ich wusste, dass sie entschlossen war, dich zu begnadigen. Aber du merktest ihren Blick nicht oder wolltest ihn nicht bemerken. Plötzlich aber, immer noch mit gefesselten Händen, doch in einen schwarzen Mantel gehüllt, standest du ihr gegenüber. Nicht etwa in einem Gemach, sondern irgendwie in freier Luft, schwebend gleichsam. Sie hielt ein Pergamentblatt in der Hand, dein Todesurteil, in dem auch deine Schuld und die Gründe deiner Verurteilung aufgezeichnet waren. Sie fragte dich, ich hörte die Worte nicht, aber ich wusste es, ob du bereit seist, ihr Geliebter zu werden. In diesem Fall war dir die Todesstrafe erlassen. Du schüttelst verneinend den Kopf. Ich wunderte mich nicht, denn es war vollkommen in der Ordnung und konnte gar nicht anders sein, als dass du mir auf alle Gefahr hin und in alle Ewigkeit die Treue halten musstest. Da zuckte die Fürstin die Achseln, winkte ins Leere, und da befandest du dich plötzlich in einem unterirdischen Kellerraum, und Peitschen sausten auf dich nieder, ohne dass ich die Leute sah, die die Peitschen schwangen. Das Blut floss wie in Bächen an dir herab, ich sah es fließen, war mir meiner Grausamkeit bewusst, ohne mich über sie zu wundern. Nun trat die Fürstin auf dich zu. Ihre Haare waren aufgelöst, flossen um ihren nackten Leib. Das Diadem hielt sie in beiden Händen dir entgegen, und ich wusste, dass sie das Mädchen vom dänischen Strande war, das du einmal des Morgens nackt auf der Terrasse einer Badehütte gesehen hattest. Sie sprach kein Wort, aber der Sinn ihres Hierseins, ja ihres Schweigens, war, ob du ihr Gatte oder der Fürst des Landes werden wollt, ob du ihr Gatte und der Fürst des Landes werden wolltest. Und da du wieder ablehntest, war sie plötzlich verschwunden. Ich aber sah zugleich, wie man ein Kreuz für dich aufrichtete. Nicht unten im Burghof, nein, auf der blumenübersäten unendlichen Wiese, wo ich in den Armen eines Geliebten ruhte, unter all den anderen Liebespaaren. Dich aber sah ich, wie du durch altertümliche Gassen allein dahinschrittest, ohne jede Bewachung, doch wusste ich, dass dein Weg dir vorgezeichnet und jede Flucht unmöglich war. Jetzt gingst du den Waldpfadberg an, ich erwartete dich mit Spannung, aber ohne jedes Mitgefühl. Dein Körper war mit Striemen bedeckt, die aber nicht mehr bluteten. Du stiegst immer höher hinan, der Pfad wurde breiter, der Wald trat zu beiden Seiten zurück, und nun standest du am Wiesenrand in einer ungeheuren, unbegreiflichen Ferne. Doch du grüßtest mich lächelnd mit den Augen, wie zum Zeichen, dass du meinen Wunsch erfüllt hattest und mir alles brachtest, wessen ich bedurfte. Kleider und Schuhe und Schmuck. Ich aber fand dein Gebaren über alle Maßen töricht und sinnlos, und es lockte mich, dich zu verhöhnen, dir ins Gesicht zu lachen. Und gerade darum, weil du aus Treue zu mir die Hände einer Fürstin ausgeschlagen, Folter erduldet und nun hier heraufgewankt kamst, um einen furchtbaren Tod zu erleiden. Ich lief dir entgegen, und du schlugst einen immer rascheren Gang ein. Ich begann zu schweben. Auch du schwebtest in den Lüften, doch plötzlich entschwanden wir einander und ich wusste, wir waren aneinander vorbeigeflogen. Da wünschte ich, du solltest doch wenigstens mein Lachen hören, gerade während man dich ans Kreuz schlüge. Und so lachte ich auf, so schrill, so laut ich konnte. Das war das Lachen, Fridolin, mit dem ich erwacht bin. Sie schwieg und blieb ohne jede Regung. Auch er rührte sich nicht und sprach kein Wort. Jedes wäre in diesem Augenblick matt, lügnerisch und feig erschien. Je weiter sie in ihrer Erzählung fortgeschritten war, umso lächerlicher und nichtiger erschienen ihm seine eigenen Erlebnisse, soweit sie bisher gediehen waren, und er schwor sich, sie alle zu Ende zu erleben, sie ihr dann getreulich zu berichten und so Vergeltung zu üben an dieser Frau, die sich in ihrem Traum enthüllt hatte als die, die sie war, treulos, grausam und verräterisch, und die er in diesem Augenblick tiefer zu hassen glaubte, als er sie jemals geliebt hatte. Nun merkte er, dass er immer noch ihre Finger mit seinen Händen umfasst hielt und dass er, wie sehr er diese Frau auch zu hassen gewillt war, für diese schlanken, kühlen, ihm so vertrauten Finger eine unveränderte, nur schmerzlicher gewordene Zärtlichkeit empfand. Und unwillkürlich, ja gegen seinen Willen, ehe er diese vertraute Hand, aus der seinen löste, berührte er sie sanft mit seinen Lippen. Albertine öffnete noch immer nicht die Augen. Fridolin glaubte zu sehen, wie ihr Mund, ihre Stirn, ihr ganzes Antlitz mit beglücktem, verklärtem, unschuldsvollem Ausdruck lächelte, und er fühlte einen ihm selbst unbegreiflichen Drang, sich über Albertine zu beugen und auf ihre blasse Stirn einen Kuss zu drücken. Aber er bezwang sich in der Erkenntnis, dass es nur die allzu begreifliche Ermüdung nach den aufwühlenden Ereignissen der letzten Stunde war, die in der trügerischen Atmosphäre des Ehegemach sich in sehnsüchtige Zärtlichkeit verkleidet hatte. Doch wie immer es in diesem Augenblick mit ihm stand, zu welchen Entschlüssen er im Laufe der nächsten Stunde gelangen sollte, das dringende Gebot des Augenblicks für ihn war, sich auf eine Weile wenigstens in Schlaf und Vergessen zu flüchten. Auch in der Nacht, die dem Tod seiner Mutter gefolgt war, hatte er geschlafen, hatte tief und traumlos schlafen können. Und er sollte es in dieser nicht? Und er streckte sich an der Seite Albertines hin, die schon eingeschlummert zu sein schien. Ein Schwert zwischen uns, dachte er wieder. Und dann, wie Todfeinde liegen wir hier nebeneinander. Aber es war nur ein Wort. Kapitel 6. Das leise Klopfen des Dienstmädchens weckte ihn um 7 Uhr früh. Er warf einen raschen Blick auf Albertine. Manchmal, nicht immer, weckte dieses Klopfen auch sie. Heute schlief sie regungslos, allzu regungslos weiter. Fridolin machte sich rasch fertig. Ehe er fortging, wollte er seine kleine Tochter sehen. Sie lag ruhig in ihrem weißen Bett, die Hände nach Kinderart zu kleinen Fäustchen verkrampft. Er küsste sie auf die Stirn und noch einmal auf die Fußspitzen. Und noch einmal auf den Fußspitzen schlich er zur Tür des Schlafzimmers, wo Albertine immer noch ruhte, unbeweglich wie vorher. Dann ging er, In seiner schwarzen Arztentasche, wohl verwahrt, trug er Mönchskutte und Pilgerhut mit sich. Das Programm für den Tag hatte er sorgfältig, ja, mit einiger Pedanterie entworfen. An erster Stelle stand ein Besuch ganz in der Nähe bei einem schwerkranken jungen Rechtsanwalt. Fridolin nahm eine sorgfältige Untersuchung vor, fand den Zustand etwas gebessert, gab seiner Befriedigung darüber ehrlich erfreuten Ausdruck und versah ein altes Rezept mit dem üblichen Repertoire. Dann begab er sich unverzüglich nach dem Hause, in dessen Kellertiefen Nachtigall gestern Abend Klavier gespielt hatte. Das Lokal war noch gesperrt, doch im Café oben, die Kassiererin wusste, dass Nachtigall in einem kleinen Hotel der Leopoldstadt wohnte. Eine Viertelstunde darauf fuhr Fridolin dort vor. Es war ein elender Gasthof. Im Flur roch es nach ungelüfteten Betten, schlechtem Fett und Zikorinkaffee. Ein übel aussehender Portier mit rot gerändeten pfiffigen Augen, stets auf polizeiliche Einvernehme gefasst, gab bereitwillig Auskunft. Herr Nachtigall sei heute Morgen um 5 Uhr in Gesellschaft zweier Herren vorgefahren, die ihr Gesicht durch hochgeschlungene Halstücher vielleicht absichtlich beinahe unkenntlich gemacht hätten. Während Nachtigall sich in sein Zimmer begeben, hätten die Herren seine Rechnung für die letzten 4 Wochen bezahlt, als er nach einer halben Stunde nicht wieder erschienen war, hätte ihn der eine Herr persönlich heruntergeholt, worauf alle 3 zum Nordbahnhof gefahren wären. Nachtigall hatte einen höchst aufgeregten Eindruck gemacht. Ja, warum sollte man einem so vertrauenerweckenden Herrn nicht die ganze Wahrheit sagen? Er hatte dem Portier einen Brief zu stecken versucht, was die beiden Herren aber sofort verhindert hatten. Briefe, die für Herrn Nachtigall kämen, so hatten die Herren weiter erklärt, würden von einer hierzu legitimierten Person abgeholt werden. Fridolin empfahl sich. Es war ihm angenehm, dass er seine Arztentasche in der Hand trug, als er aus dem Haustor trat. So würde man ihn wohl nicht für einen Bewohner dieses Hotels halten, sondern für eine Amtsperson. Mit Nachtigall war es also vorderhand nichts. Man war recht vorsichtig gewesen und hatte wohl allen Anlass dazu. Nun fuhr er zur Maskenverleihanstalt. Herr Giebiser öffnete selbst. »Hier, ich bringe das entliehene Kostüm zurück«, sagte Fridolin, »und wünsche, meine Schuld zu begleichen.« Herr Giebiser nannte einen mäßigen Betrag, nahm das Geld in Empfang, machte eine Eintragung in ein großes Geschäftsbuch und sah vom Bürotisch einigermaßen verwundert zu Fridolin auf, der keine Miene machte, sich zu entfernen. »Ich bin ferner hier«, sagte Fridolin im Ton eines Untersuchungsrichters, »um ein Wort wegen Ihres Fräulein Tochter mit Ihnen zu reden.« Irgendetwas zuckte um den Nasenflügel des Herrn Giebiser. Unbehagen, Spott oder Ärger, es war nicht recht zu entscheiden. »Wie meinen der Herr?« fragte er in einem gleichfalls völlig unbestimmbaren Ton. »Sie bemerkten gestern«, sagte Fridolin, die eine Hand mit gespreiztem Finger auf den Bürotisch gestützt, dass Ihre Fräulein Tochter geistig nicht ganz normal sei. Die Situation, in der wir sie betrafen, legte diese Vermutung tatsächlich nahe. Und da mich der Zufall nun einmal zum Teilnehmer oder wenigstens zum Zuschauer jener sonderbaren Szene gemacht hat, so möchte ich Ihnen doch nahelegen, Herr Giebiser, einen Arzt zu Rate zu ziehen.« Giebiser, einen unnatürlichen, langen Federstiel in der Hand hin und her drehend, maß Fridolin mit einem unverschämten Blick. »Und Herr Doktor wären vielleicht selbst so gütig, die Behandlung zu übernehmen?« »Ich bitte mir, keine Worte in den Mund zu legen«, erwiderte Fridolin scharf, aber etwas heiser, »die ich nicht ausgesprochen habe.« In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, die nach den Innenräumen führte, und ein junger Herr mit offenem Überzieher über den über dem Frackanzug trat heraus. Fridolin wusste sofort, dass es niemand anderes sein konnte als einer der Femmrichter von heute Nacht. Kein Zweifel, er kam aus Pirettens Zimmer. Er schien betreten, als er Fridolins ansichtig wurde, fasste sich aber sofort, grüßte Gibisa flüchtig durch einen Winken mit der Hand, zündete sich dann noch eine Zigarette an, wozu er sich eines auf dem Bürotisch befindlichen Feuerzeuges bediente und verließ die Wohnung. »Ach so«, bemerkte Fridolin mit einem verächtlichen Zucken der Mundwinkel und mit einem bitteren Geschmack auf der Zunge. »Wie meinen der Herr?« fragte Gibisa mit vollkommenem Gleichmut. »Sie haben also darauf verzichtet, Herr Gibisa?« Und er ließ den Blick überlegen von der Wohnungstür nach der anderen schweifen, aus dem der Femmrichter getreten war. »Verzichtet, die Polizei zu verständigen?« »Man hat sich auf dem anderen Wege geeinigt, Herr Doktor«, bemerkte Gibisa kühl und erhob sich, als wäre eine Audienz beendet. Fridolin wandte sich zum Gehen. Gibisa öffnete beflissen die Türe und mit unbeweglicher Miene sagte er, »Wenn der Herr Doktor wieder einen Bedarf haben sollte, es muss ja nicht gerade ein Mönchsgewand sein.« Fridolin schlug die Tür hinter sich zu. Dies wäre nun erledigt, dachte er mit einem Gefühl des Ärgers, das ihn selbst unverhältnismäßig dünkte. Er eilte die Treppen hinab, begab sich ohne besondere Eile auf die Poliklinik und telefonierte vor allem nach Hause, um sich zu erkundigen, ob ein Patient nach ihm geschickt habe, ob Post gekommen sei, was es sonst Neues gebe. Das Dienstmädchen hatte kaum ihre Antwort erteilt, als Albertine selbst am Apparat kam und Fridolin begrüßte. Sie wiederholte alles, was das Dienstmädchen schon gesagt, dann erzählte sie unbefangen, dass sie eben erst aufgestanden sei und mit dem Kinde gemeinsam frühstücken wolle. »Gib ihr einen Kuss von mir«, sagte Fridolin, »und lasst es euch gut schmecken.« Ihre Stimme hatte ihm wohlgetan und gerade darum läutete er rasch ab. Er hatte eigentlich noch fragen wollen, was Albertine im Laufe dieses Vormittags vorhabe, aber was ging ihn das an? In der Tiefe seiner Seele war er doch fertig mit ihr, wie immer das äußere Leben weitergehen sollte. Die blonde Schwester half ihm aus den Ärmeln seines Rocks und reichte ihm den weißen Arztkittel. Dabei lächelte sie ihn ein wenig an, wie sie eben alle zu lächeln pflegten, ob man sich um sie kümmerte oder nicht. Ein paar Minuten darauf war er im Krankensaal. Der Chefarzt hatte melden lassen, dass er eines Konsiliums wegen plötzlich habe verreisen müssen. Die Herren Assistenten möchten ohne ihn Visite machen. Fridolin fühlte sich beinahe glücklich, als er von den Studenten gefolgt von Bett zu Bett ging, Untersuchungen vornahm, Rezepte schrieb, mit Hilfsärzten und Wärterinnen sich fachlich besprach. Es gab allerlei Neuigkeiten. Der Schlossergeselle Karl Rödel war in der Nacht gestorben, Sektion Nachmittag 16:30. Im Weibersaal war ein Bett frei geworden, aber schon wieder belegt. Die Frau von Bett 17 hatte man auf die chirurgische Abteilung transferieren müssen. Zwischendurch wurden auch Personalfragen berührt. Die Neubesetzung der Augenabteilung sollte übermorgen entschieden werden. Hügelmann, jetzt Professor in Marburg, vor 4 Jahren noch zweite Assistenz bei Stellwag, hatte die meisten Chancen. Rasche Karriere, dachte Fridolin. Ich werde nie für die Leitung einer Abteilung in Betracht kommen, schon weil mir die Dozentur fehlt. Zu spät. Warum eigentlich? Man müsste eben wieder wissenschaftlich zu arbeiten anfangen oder manches Begonnene mit größerem Ernst wieder aufnehmen. Die Privatpraxis ließ immer noch Zeit genug. Er bat Herrn Dr. Fuchsthaler, die Ambulanz zu leiten und musste sich gestehen, dass er lieber hier geblieben als auf dem Galizienberg gefahren wäre. Und doch, es musste sein. Nicht nur sich allein gegenüber war er verpflichtet, die Sache weiter nachzugehen, noch allerlei anderes gab es heute zu erledigen. Und so entschloss er sich, für alle Fälle Herrn Dr. Fuchsthaler auch mit der Abendvisite zu betrauen. Das junge Mädchen mit dem verdächtigen Spitzenkatarr dort im letzten Bett lächelte ihm zu. Es war dieselbe, die neulich bei Gelegenheit einer Untersuchung ihre Brüste so zutraulich an seine Wange gepresst hatte. Fridolin erwiderte ihren Blick ungnädig und wandte sich stirnrunzelnd ab. »Eine wie die andere«, dachte er mit Bitterkeit, und Albertine, ist wie sie alle. Sie ist die schlimmste von allen. Ich werde mich von ihr trennen, es kann nie wieder gut gehen.« Auf der Treppe wechselte er noch ein paar Worte mit einem Kollegen von der chirurgischen Abteilung. »Nun, wie stand es eigentlich mit der Frau, die heute Nacht hinübertransferiert worden war?« Er für seinen Teil glaubte nicht recht an die Notwendigkeit einer Operation. Man werde ihm doch das Resultat der histologischen Untersuchung berichten. »Selbstverständlich, Herr Kollege.« An der Ecke nahm er seinen Wagen. Er zog sein Notizbuch zu Rate, lächerliche Komödie vor dem Kutscher, als müsse er sich jetzt erst entscheiden. »Nach Otterkring«, sagte er dann. »Die Straße gegen den Galizienberg. Ich werde Ihnen sagen, wo Sie zu halten haben.« Im Wagen kam plötzlich wieder eine schmerzlich sehnsüchtige Erregung über ihn, ja beinahe ein Schuldbewusstsein, dass er in den letzten Stunden seiner schönen Retterin kaum mehr gedacht hatte. Ob es ihm nun gelingen würde, das Haus zu finden? Nun, das konnte nicht sonderlich schwierig sein. Die Frage war nur, was dann? Polizeiliche Anzeige? Es konnte gerade für die Frau, die sich vielleicht für ihn geopfert oder bereit gewesen war, sich für ihn zu opfern, üble Folgen nach sich ziehen. Oder sollte er sich an einen Privatdetektiv wenden? Das erschien ihm ziemlich abgeschmackt und seiner nicht ganz würdig. Aber was blieb ihm sonst noch übrig? Er hatte doch weder die Zeit noch wahrscheinlich das Talent, die nötigen Nachforschungen kunstgerecht durchzuführen. Eine geheime Gesellschaft? Nun ja, jedenfalls geheim. Aber untereinander kannten sie sich doch. Aristokraten? Vielleicht gar Herren vom Hof? Er dachte an gewisse Herzöge, denen man dergleichen Scherzen schon zutrauen konnte. Und die Damen? Vermutlich aus Freudenhäusern zusammengetrieben. Nun, das war keineswegs sicher. Jedenfalls ausgesuchte Ware. Aber die Frau, die sich ihm geopfert hatte? Geopfert? Warum er nur immer wieder sich einbilden wollte, dass es wirklich ein Opfer gewesen war? Eine Komödie. Selbstverständlich war das Ganze eine Komödie gewesen. Eigentlich sollte er froh sein, so leichten Kaufs davongekommen zu sein. Nun ja, er hatte gute Haltung bewahrt. Die Kavaliere konnten wohl merken, dass er nicht der erste Beste war. Und sie hatte es jedenfalls auch gemerkt. Wahrscheinlich war er lieber als all diese Erzherzöge oder was sie sonst gewesen sein mochten. Am Ende des Liebharstals, wo der Weg entschiedener nach aufwärts führte, stieg er aus und schickte den Wagen vorsichtshalber wieder fort. Der Himmel war blassblau mit weißen Wölkchen und die Sonne schien frühlingswarm. Er blickte zurück und nichts Verdächtiges war zu sehen. Kein Wagen, kein Fußgänger. Langsam stieg er bergan. Der Mantel wurde ihm schwer, er legte ihn ab und warf ihn um die Schultern. Er kam an die Stelle, wo rechts die Seitenstraße abbiegen musste, in der das geheimnisvolle Haus stand. Er konnte nicht fehlgehen. Sie führte nach abwärts, aber keineswegs so steil, als es ihn nachts im Fahren gedüngt hatte. Eine stille Gasse. In einem Vorgarten standen Rosenstöcke, sorgfältig in Stroh gehüllt. In einem nächsten stand ein Kinderwägelchen, ein Bub, ganz in blaue Wolle gekleidet, tollte hin und her vom Parterrefenster aus, schaute eine junge Frau lachend zu. Dann kam ein unbebauter Platz, dann ein wilder, eingezäunter Garten, dann eine kleine Villa, dann ein Rasenplatz und nun, kein Zweifel, dies hier war das Haus, das er suchte. Es sah keineswegs groß und prächtig aus. Es war eine einstöckige Villa in bescheidenem Empirestil und offenbar vor nicht allzu langer Zeit renoviert. Die grünen Jalousien waren überall heruntergelassen. Nichts deutete darauf hin, dass die Villa bewohnt sein könnte. Fridolin blickte rings um sich. Niemand war in der Gasse zu sehen. Nur weiter unten gingen sich entfernen zwei Knaben mit Büchern unter dem Arm. Er stand vor der Gartentür. Und was nun? Einfach wieder zurückspazieren? Das wäre ihm geradezu lächerlich erschienen. Er suchte nach dem elektrischen Taster und wenn man ihm aufschlösse, was sollte er sagen? Nun, ganz einfach, ob das hübsche Landhaus nicht über den Sommer zu vermieten wäre. Doch schon tat sich das Haustor von selbst auf. Ein alter Diener in einfacher Morgenlivre trat heraus und ging langsam den schmalen Pfad bis zur Gartentür. Er hielt einen Brief in der Hand und reichte ihn stumm zwischen den Gitterstäben Fridolin, dem das Herz klopfte. »Für mich?« fragte er stockend. Der Diener nickte, wandte sich, ging und die Haustür fiel hinter ihm zu. »Was bedeutet das?« fragte sich Fridolin. »Am Ende von ihr?« »Sie ist es vielleicht selbst, der das Haus gehört?« Rasch schritt er wieder die Straße aufwärts. Jetzt erst merkte er, dass auf dem Kuvert sein Name stand in steiler, hoheitsvoller Schrift. An der Ecke öffnete er den Brief, entfaltete ein Blatt und las. »Geben Sie Ihre Nachforschungen auf, die völlig nutzlos sind, und betrachten Sie diese Worte als zweite Warnung. Wir hoffen in Ihrem Interesse, dass keine weitere nötig sein wird.« Er ließ das Blatt sinken. Diese Botschaft enttäuschte ihn in jeder Hinsicht, jedenfalls aber war es eine andere, als die er törichterweise für möglich gehalten hatte. Immerhin, der Ton war merkwürdig zurückhaltend, gänzlich ohne Schärfe. Er ließ erkennen, dass die Leute, die diese Botschaft gesandt, sich keineswegs sicher fühlten. Zweite Warnung? Wieso? Ach ja, in der Nacht war die erste an ihn ergangen. Warum aber zweite und nicht letzte? Wollten sie seinen Mut nochmals erproben? Sollte er eine Prüfung zu bestehen haben? Und woher kannten sie seinen Namen? Nun, das war weiter nicht sonderbar. Wahrscheinlich hatte man Nachtigall gezwungen, ihn zu verraten. Und überdies, er lächelte unwillkürlich über seine Zerstreutheit. Im Futter seines Pelzes war sein Monogramm und seine genaue Adresse eingenäht. Doch wenn er auch nicht weiter war als vorher. Der Brief hatte ihn im Ganzen beruhigt, ohne dass er recht zu sagen gewusst hätte, warum. Insbesondere war er überzeugt, dass die Frau, um deren Schicksal er gebangt hatte, sich noch am Leben befand und dass es nur an ihm lag, sie zu finden, wenn er mit Vorsicht und Schlauheit zu Werke ging. Als er etwas ermüdet, aber in einer seltsam erlösten Stimmung, die er doch zugleich als trügerisch empfand, zu Hause anlangte, hatten Albertine und das Kind schon zu Mittag gegessen, leisteten ihm aber Gesellschaft, während er selbst sein Mahl einnahm. Da saß sie ihm gegenüber, die ihn heute Nacht ruhig ans Kreuz hatte schlagen lassen, mit engelhaftem Blick, hausfraulich, mütterlich, und er verspürte zu seiner Verwunderung keinerlei Hass gegen sie. Er ließ es sich schmecken, befand sich in etwas erregter, aber eigentlich heiterer Laune, und nach seiner Art sprach er sehr lebhaft von den kleinen Berufserlebnissen des Tages, insbesondere von den ärztlichen Personalfragen, über die er Albertine immer genau zu unterrichten pflegte. Er erzählte, dass die Ernennung Hügelmanns so gut wie sicher sei und sprach von seinem eigenen Vorsatz, die wissenschaftlichen Arbeiten wieder mit etwas größerer Energie aufzunehmen. Albertine kannte diese Stimmung, wusste, dass sie nicht allzu lange anzuhalten pflegte, und ein leises Lächeln verriet ihre Zweifel. Fridolin ereiferte sich, worauf Albertine mit milder Hand ihm beruhigend über die Haare strich. Jetzt zuckte er leicht zusammen und wandte sich dem Kinde zu, wodurch er seine Stirn weiterer peinlicher Berührung entzog. Er nahm die Kleine auf den Schoß, schickte sich eben an, sie auf den Knie zu schaukeln, als das Dienstmädchen meldete, dass schon einige Patienten warteten. Fridolin erhob sich, wie befreit, erwähnte noch beiläufig, dass doch Albertine und das Kind die schöne sonnige Nachmittagsstunde zum Spazierengehen benutzen sollten und begab sich in sein Sprechzimmer. Im Laufe der nächsten 2 Stunden hatte Fridolin 6 alte Patienten und 2 neue vorzunehmen. Er war in jedem einzelnen Fall völlig bei der Sache, untersuchte, machte Notizen, verordnete und freute sich, dass er nach dem zweitletzten fast ohne Schlaf verbrachten Nächten sich so wunderbar frisch und geistesklar fühlte. Nach Erledigung der Sprechstunde sah er noch einmal, wie es seine Gewohnheit war, nach Frau und Kind und stellte nicht ohne Befriedigung fest, dass Albertine eben Besuch von ihrer Mutter hatte, sowie, dass die Kleine mit dem Fräulein Französisch lernte. Und erst auf der Stiege kam ihm wieder zu Bewusstsein, dass all diese Ordnung, all dies Gleichmaß, all diese Sicherheit seines Daseins nur Schein und Lüge zu bedeuten hatte. Trotzdem er die Nachmittagsvisite abgesagt hatte, zog es ihn doch unwiderstehlich auf die Abteilung. Es lagen 2 Fälle dort, die für die wissenschaftliche Arbeit, die er vor allem geplant, besonders in Betracht kam, und er beschäftigte sich eine Weile eingehender mit ihnen, als er es bisher getan. Dann hatte er noch einen Krankenbesuch in der inneren Stadt zu erledigen, und so war es 7 Uhr abends geworden, als er vor dem alten Haus in der Schreivogelgasse stand. Nun erst, da er zu Mariannens Fenster aufblickte, wurde ihm ihr Bild, das indes völlig verblasst war, noch mehr als das alle anderen wieder lebendig. Nun, hier konnte es ihm nicht fehlen. Ohne Aufwand, besondere Mühe konnte er hier sein Rachewerk beginnen. Hier gab es für ihn keine Schwierigkeit, keine Gefahr. Und das, wovor andere vielleicht zurückgeschreckt wären, der Verrat an dem Bräutigam, das bedeutete für ihn beinahe einen Anreiz mehr. Ja, verraten, betrügen, lügen, Komödien spielen da und dort, wo Marianne vor Albertine, vor diesem guten Dr. Rödiger, vor der ganzen Welt. Eine Art von Doppelleben führen, zugleich der tüchtige, verlässliche, zukunftsreiche Arzt, der brave Gatte und Familienvater sein und zugleich ein Wüstling, ein Verführer, ein Zyniker, der mit den Menschen, mit Männern und Frauen spielte, wie ihm just die Laune ankam. Das erschien ihm in diesem Augenblick als etwas ganz Köstliches. Und das Köstlichste daran war, dass er später einmal, wenn Albertine sich schon längst in der Sicherheit eines ruhigen Ehe- und Familienlebens geborgen wähnte, ihr kühl, lächelnd alle seine Sünden eingestehen wollte, um so Vergeltung zu üben für das, was sie ihm in seinem Traum Bitteres und Schmachvolles angetan hatte. Im Hausflur fand er sich dem Dr. Rödiger gegenüber, der ihm harmlos herzlich die Hand entgegenreichte. »Wie geht es, Fräulein Marianne?« fragte Fridolin. »Hat sie sich ein wenig beruhigt?« Dr. Rödiger zuckte die Achseln. »Sie war lang genug auf das Ende vorbereitet, Herr Doktor. Nur als man heute gegen Mittag die Leiche holte...« »Ah, ist das schon geschehen?« Dr. Rödiger nickte. »Morgen Nachmittag, 3 Uhr, findet das Begräbnis statt.« Fridolin sah vor sich hin. »Es sind wohl die Verwandten bei Fräulein Marianne?« »Nicht mehr«, erwiderte Dr. Rödiger, Jetzt ist sie allein, es wird sie gewiss freuen, Sie noch zu sehen, Herr Doktor. Morgen bringen wir Sie nämlich nach Mödlingen, meine Mutter und ich.« Und auf einen höflich fragenden Blick Fridolins: »Meine Eltern haben nämlich dort ein kleines Häuschen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, ich habe noch allerlei zu besorgen. Ja, was so ein Fall zu tun gibt. Ich hoffe, Sie noch oben anzutreffen, Herr Doktor, wenn ich zurückkomme.« Und schon trat er aus dem Haustor auf die Straße. Fridolin zögerte einen Augenblick, dann schritt er langsam die Treppe hinauf. Er klingelte, und Marianne selbst war es, die ihm öffnete. Sie war schwarz gekleidet, um den Hals trug sie eine schwarze Jackette, die er noch nie an ihr gesehen. Ihr Antlitz rötete sich leise. »Sie lassen mich lange warten«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln. »Verzeihen Sie, Fräulein Marianne, ich hatte heute einen besonders anstrengenden Tag.« Er folgte ihr durch das Sterbezimmer, in dem das Bett nun leer stand, in den Nebenraum, wo er gestern unter dem Bilde mit dem weiß uniformierten Offizier den Totenschein für den Hofrat geschrieben hatte. Auf dem Schreibtisch brannte schon eine kleine Lampe, so dass Zwielicht im Zimmer war. Marianne wies ihm einen Platz auf dem schwarzen Lederdivan an, sie selbst setzte sich ihm gegenüber an den Schreibtisch. »Eben bin ich im Hausflur Herrn Dr. Rödiger begegnet. Also morgen schon fahren Sie aufs Land.« Marianne sah ihn an, als wundere sie sich über den kühlen Ton seiner Fragen, und ihre Schultern senkten sich, als er mit beinahe harter Stimme fortsetzte: »Ich finde das sehr vernünftig.« Und er erläuterte sachlich, wie günstig die gute Luft, die neue Umgebung auf sie wirken würde. Sie saß unbeweglich und Tränen flossen ihr über die Wangen. Er sah es ohne Mitgefühl. Er mit Ungeduld, und die Vorstellung, dass sie vielleicht in der nächsten Minute wieder zu seinen Füßen liegen, ihr gestriges Geständnis wiederholen könnte, erfüllte ihn mit Angst. Und da sie schwieg, stand er brüsk auf. »So leid es mir tut, Fräulein Marianne.« Er sah auf die Uhr. Sie hob den Kopf, blickte Fridolin an, und ihre Tränen flossen weiter. Er hätte ihr gern irgendein gutes Wort gesagt und war es nicht imstande. »Sie bleiben wohl einige Tage auf dem Land?« begann er gezwungen. »Ich hoffe, Sie geben mir Nachricht. Herr Dr. Rödiger sagte mir übrigens, dass die Hochzeit bald stattfinden werde. Erlauben Sie mir schon heute, Ihnen meinen Glückwunsch auszusprechen.« Sie rührte sich nicht, als hätte sie seinen Glückwunsch, seinen Abschied überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er streckte ihr die Hand entgegen, die sie nicht nahm, und fast in einem Ton des Vorwurfs wiederholte er: »Also ich hoffe zuversichtlich, Sie geben mir Nachricht über Ihr Befinden. Auf Wiedersehen, Fräulein Marianne.« Sie saß da wie versteinert. Er ging. Eine Sekunde lang blieb er in der Türe stehen, als gewähre er ihr noch eine letzte Frist, ihn zurückzurufen. Sie schien den Kopf eher wegzuwenden, und nun schloss er die Türe hinter sich. Auf dem Gang draußen verspürte er irgendetwas wie Reue. Einen Augenblick dachte er daran, umzukehren, aber er fühlte, dass das vor allem anderen sehr lächerlich gewesen wäre. Aber was nun? Nach Hause? Wohin sonst? Heute konnte er doch nichts mehr unternehmen. Und morgen? Was und wie? Er fühlte sich ungeschickt, hilflos, alles zerfloss ihm unter den Händen, alles wurde unwirklich. Sogar sein Heim, seine Frau, sein Kind, sein Beruf, ja, er selbst, wie er so mit schweifenden Gedanken die abendlichen Straßen mechanisch weiterging. Von der Uhr des Rathausturmes schlug es 7:30. Es war übrigens gleichgültig, wie spät es war, die Zeit lag in völliger Überflüssigkeit vor ihm. Nichts, niemand ging ihn an. Er verspürte ein leises Mitleid mit sich selbst. Ganz flüchtig, nicht etwa wie ein Vorsatz, kam ihm der Einfall, zu irgendeinem Bahnhof zu fahren, abzureisen, gleichgültig, wohin, zu verschwinden für alle Leute, die ihn gekannt, irgendwo in die Fremde wieder aufzutauchen und ein neues Leben zu beginnen als ein anderer, neuer Mensch. Er besann sich gewisser merkwürdiger Krankheitsfälle, die er aus psychiatrischen Büchern kannte, sogenannter Doppelexistenz. Ein Mensch verschwand plötzlich aus ganz geordneten Verhältnissen, war verschollen, kehrte nach Monaten oder nach Jahren wieder, erinnerte sich selbst nicht, wo er in dieser Zeit gewesen, aber später erkannte ihn irgendwer, der irgendwo in einem fremden Land mit ihm zusammengetroffen war, und der Heimgekehrte wusste gar nichts davon. Solche Dinge kamen freilich selten vor, aber immerhin, sie waren erwiesen, und in abgeschwächter Form erlebte sie wohl mancher. Wenn man aus Träumen wiederkehrt zum Beispiel. Freilich, man erinnerte sich, aber gewiss gab es auch Träume, die man völlig vergaß, von denen nichts übrig blieb als irgendeine rätselhafte Stimmung, eine geheimnisvolle Benommenheit. Oder man erinnerte sich erst später, viel später, und wusste nicht mehr, ob man etwas erlebt oder nur geträumt hatte. Nur. Und wie er so weiterging und doch unwillkürlich die Richtung nach seiner Wohnung zunahm, geriet er in die Nähe der dunklen, ziemlich verrufenen Gasse, in der er vor weniger als 24 Stunden einem verlorenen Geschöpf nach ihren armseligen und doch traulichen Behausung gefolgt war. Verloren? Gerade die? Und gerade diese Gasse verrufen? Wie man doch immer wieder durch Worte verführt Straßen, Schicksale, Menschen in träger Gewohnheit benennt und beurteilt. War dieses junge Mädchen nicht im Grunde von allen, mit denen seltsame Zufälle ihn in der letzten Nacht zusammengeführt, das Anmutigste, ja, geradezu das Reinste gewesen? Er fühlte einige Rührung, wenn er ihrer dachte. Und nun erinnerte er sich auch seines Vorsatzes von gestern. Rasch entschlossen kaufte er im nächsten Laden allerlei Essbares ein, und als er mit dem kleinen Päckchen die Häusermauer entlang schritt, fühlte er sich geradezu froh in dem Bewusstsein, dass er im Begriffe war, einem zumindest vernünftige, vielleicht sogar lobenswerte Handlung zu begehen. Immerhin schlug er den Kragen hoch, als er in den Hausflur trat, nahm beim Treppensteigen einige Stufen auf einmal. Die Wohnungsglocke tönte ihm mit unerwünschter Schrille ins Ohr, und als er von einer übel aussehenden Frauenperson den Bescheid erhielt, dass das Fräulein Mizi nicht zu Hause sei, atmete er auf. Doch ehe die Frau noch Gelegenheit hatte, das Päckchen für die Abwesende in Empfang zu nehmen, trat ein anderes, noch junges, nicht unhübsches Frauenzimmer in einer Art von Bademantel gehüllt ins Vorzimmer und sagte: »Wen sucht der Herr? Die Fräulein Mizi? Die wird sobald nicht zu Haus kommen.« Die Alte gab ihr ein Zeichen zu schweigen. Fridolin aber, als wünschte er dringend, eine Bestätigung zu erhalten für das, was er irgendwie doch schon geahnt hatte, bemerkte einfach: »Sie ist im Spital, nicht wahr?« »Na, wenn's der Herr eh weiß, aber mir ist ein gesund, Gott sei Dank«, rief sie fröhlich aus und trat ganz nah an Fridolin heran mit halb geöffneten Lippen und einem frechen Zurückwerfen ihres üppigen Leibes, so dass der Bademantel sich öffnete. Fridolin sagte ablehnend: »Ich bin nur im Vorbeigehen heraufgekommen, um der Mizi was zu bringen.« Und er erschien sich plötzlich wie ein Gymnasiast. Gymnasiast. Komisches Wort. Und in einem neuen, sachlichen Ton fragte er: »Auf welcher Abteilung liegt sie denn?« Die Junge nannte ihm den Namen eines Professors, auf dessen Klinik Fridolin vor einigen Jahren Sekundararzt gewesen war, und dann fügte sie gutmütig hinzu: »Geben Sie es her, das Packerl, ich bring's ihr morgen. können sich darauf verlassen, dass ich nichts wegnaschen werde. Und grüßen werde ich sie auch von Ihnen und ihr ausrichten, sie seien ihr nicht untreu worden. Zugleich aber trat sie näher auf ihn zu und lachte ihn an. Doch als er leicht zurückwich, gab sie es sofort auf und bemerkte tröstend, in 6, spätestens 8 Wochen, hat der Doktor gesagt, ist sie wieder zu Haus. Als Fridolin aus dem Haustor auf die Straße trat, fühlte er Tränen in der Kehle. Aber er wusste, dass das nicht so sehr Ergriffenheit zu bedeuten hatte, als ein allmähliches Versagen seiner Nerven. Er nahm absichtlich einen rascheren und lebhafteren Schritt an, als seine Stimmung gemäß war. Sollte dieses Erlebnis ein weiteres, ein letztes Zeichen sein, dass ihm alles misslingen musste? Warum? Dass er einer so großen Gefahr entgangen war, konnte immerhin auch ein gutes Zeichen bedeuten. Und war es gerade das, worauf es ankam, Gefahren zu entgehen? Allerlei anderer standen ihm wohl noch bevor. Er dachte keineswegs daran, die Nachforschung nach der wunderbaren Frau von heute Nacht aufzugeben. Nun war freilich nicht mehr Zeit dazu. Und überdies musste genau erwogen werden, auf welche Art diese Nachforschung weiterzuführen waren. Ja, wenn man jemanden hätte, mit dem man sich beraten könnte. Aber er wusste keinen, den er in die Abenteuer der vergangenen Nacht gerne eingeweiht hätte. Seit Jahren war er mit keinem Menschen wirklich vertraut als mit seiner Frau, und mit der konnte er sich in diesem Fall doch kaum beraten. In diesem nicht und in keinem anderen. Denn man mochte es nehmen, wie man wollte. Heute Nacht hatte sie ihn ans Kreuz schlagen lassen. Und nun wusste er, warum seine Schritte ihn statt in die Richtung seines Hauses unwillkürlich immer weiter in die entgegengesetzte führten. Er wollte, er konnte Albertine jetzt nicht entgegentreten. Das Vernünftigste war es, irgendwo auswärts zur Nacht zu essen, dann auf die Abteilung nach seinen 2 Fällen sehen und keinesfalls daheim sein. Daheim, bevor er sich sicher sein konnte, Albertine schon schlafend anzutreffen. Er trat in ein Café eines der vornehmeren, stilleren in der Nähe des Rathauses, telefonierte nach Hause, dass man ihm zum Abendessen nicht erwarten sollte, läutete rasch ab, damit nicht etwa Albertine noch ans Telefon käme, dann setzte er sich an ein Fenster und zog den Vorhang zu. In einer entfernten Ecke nahm eben ein Herr Platz, in dunklem Überzieher, auch sonst ganz unauffällig gekleidet. Fridolin erinnerte sich, diese Physiognomie im Laufe dieses Tages schon irgendwo gesehen zu haben. Das konnte natürlich auch Zufall sein. Er nahm ein Abendblatt zur Hand und las, so wie er es gestern Nacht in einem anderen Kaffeehaus getan, da und dort ein paar Zeilen. Berichte über politische Ereignisse, Theater, Kunst, Literatur, über kleine und große Unglücksfälle aller Art. In irgendeiner Stadt Amerikas, deren Namen er niemals gehört hatte, war ein Theater abgebrannt. Der Rauchfangkehrermeister Peter Konrad hatte sich zum Fenster hinausgestürzt. Es kam Fridolin irgendwie sonderbar vor, dass auch Rauchfangkehrer sich zuweilen umbrachten, und er fragte sich unwillkürlich, ob der Mann sich vorher ordentlich gewaschen oder schwarz, wie er war, ins Nichts gestürzt hatte. In einem vornehmen Hotel der inneren Stadt hatte sich heute früh eine Frau vergiftet, eine Dame, die unter dem Namen einer Baronin D. vor wenigen Tagen dort abgestiegen war, eine auffallend hübsche Dame. Fridolin fühlte sich sofort ahnungsvoll berührt. Die Dame war morgens um 4 Uhr in Begleitung 2 Herren nach Hause gekommen, die am Tore sich von ihr verabschiedeten. 4 Uhr. Gerade zu der Stunde, da auch er nach Hause gekommen war, und gegen Mittag war sie bewusstlos, so hieß es weiter, mit den Anzeichen einer schweren Vergiftung im Bette aufgefunden worden. Eine auffallend hübsche junge Dame. Nun, es gab manche auffallend hübsche junge Damen. Es war kein Anlass anzunehmen, dass die Baronin D., vielmehr die Dame, die unter dem Namen Baronin D., in dem Hotel abgestiegen war und eine gewisse andere ein und dieselbe Person vorstellen. Und doch, ihm klopfte das Herz und das Blatt bebte in seiner Hand, in einem vornehmen Stadthotel. In welchem? Warum so geheimnisvoll, so diskret? Er ließ das Blatt sinken und sah, wie zugleich der Herr dort in der fernen Ecke eine Zeitung, eine große illustrierte Zeitung, wie einen Vorhang vor sein Gesicht schob. Sofort nahm auch Fridolin sein Blatt wieder zur Hand und er wusste in diesem Augenblick, dass die Baronin D. unmöglich jemand anderes sein konnte als die Frau von heute Nacht. In einem vornehmen Stadthotel. Es gab nicht so viele, die in Betracht kamen für eine Baronin D., und nun mochte geschehen, was da wollte. Diese Spur musste verfolgt werden. Er rief nach dem Kellner, zahlte, ging. An der Tür wandte er sich noch einmal nach dem verdächtigen Herrn in der Ecke um. Der aber war sonderbarweise schon verschwunden. Schwere Vergiftung. Aber sie lebte. In dem Augenblick, da man sie aufgefunden hatte, lebte sie noch. Und es war am Ende kein Grund anzunehmen, dass sie nicht gerettet war. Jedenfalls, ob sie lebte oder tot war, er würde sie finden. Und er würde sie sehen, in jedem Fall, ob tot oder lebendig. Sehen würde er sie. Kein Mensch auf der Erde konnte ihn daran hindern, die Frau zu sehen, die seinetwegen, ja, die für ihn in den Tod gegangen war. Er war schuldig an ihrem Tod. Er allein, wenn sie es war. Ja, sie war es. Um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen in Begleitung zweier Herren, wahrscheinlich derselben, die ein paar Stunden später Nachtigall zur Bahn gebracht hatten. Sie hatten kein sonderlich reines Gewissen, diese Herren. Er stand auf dem großen, weiten Platz vor dem Rathaus und blickte nach allen Seiten. Nur wenige Menschen befanden sich innerhalb seiner Sehweite, der verdächtige Herr aus dem Kaffeehaus war nicht unter ihnen. Und wenn auch. Die Herren fürchten sich, der Überlegene war er. Fridolin eilte weiter. Auf dem Ring nahm er einen Wagen, ließ sich zuerst zum Hotel Bristol fahren und erkundigte sich bei dem Portier, als wäre er dazu befugt oder beauftragt, ob die Frau Baronin D., die sich heute Morgen bekanntlich vergiftete, hier in dem Hotel gewohnt habe. Der Portier schien weiter nicht erstaunt, hielt Fridolin vielleicht für einen Herren von der Polizei oder sonst eine Amtsperson. In jedem Fall erwiderte er höflich, dass sich der traurige Fall nicht hier, sondern im Hotel Erzherzog Karl zugetragen hatte. Fridolin fuhr sofort in das bezeichnete Hotel und erhielt dort die Auskunft, dass die Baronin D. unverzüglich nach ihrer Auffindung ins allgemeine Krankenhaus geschafft worden sei. Fridolin erkundigte sich, auf welche Weise die Entdeckung des Selbstmordversuches erfolgt sei. Was für den Anlass denn vorgelegen habe, sich schon um die Mittagsstunde um eine Dame zu kümmern, die doch erst um 4 Uhr früh nach Hause gekommen war. Nun, das war ganz einfach. Zwei Herren, also wieder zwei Herren, hatten vormittags um 11 Uhr nach ihr gefragt. Da die Dame sich auf wiederholten telefonischen Anruf nicht gemeldete, hatte das Stubenmädchen an die Türe geklopft. Da sich darauf wieder nichts gerührt hatte und die Türe von innen verriegelt blieb, war nichts übrig geblieben, als sie aufzusprengen, und da hatte man die Baronin bewusstlos im Bette liegen gefunden. Man hat sofort Rettungsgesellschaft und Polizei verständigt. »Und die zwei Herren?« fragte Fridolin scharf und kam sich selbst vor wie ein Geheimpolizist. »Ja, die Herren, das gab freilich zu denken, die waren indes spurlos verschwunden.« Im Übrigen dürfte es sich keineswegs um eine Baronin Dubieski gehandelt haben, unter welchem Namen die Dame im Hotel gemeldet war. Sie war das erste Mal in diesem Hotel abgestiegen und es gab überhaupt keine Familie dieses Namens, jedenfalls keine Adlige. Fridolin dankte für die Auskunft, entfernte sich ziemlich rasch, da eine der eben hinzugetretenen Hoteldirektoren ihn mit unangenehmer Neugier zu mustern begann, stieg wieder in den Wagen und ließ sich zum Krankenhaus fahren. Wenige Minuten später, in der Aufnahmekanzlei, erfuhr er nicht nur, dass die angebliche Baronin Dubieski auf die zweite interne Klinik eingeliefert worden, sondern dass sie nachmittags um 5 trotz aller ärztlicher Bemühungen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, gestorben war. Fridolin holte tief Atem. So glaubte er, doch es war ein schwerer Seufzer gewesen, der ihn Fridolin holte tief Atem. So glaubte er, doch es war ein schwerer Seufzer gewesen, der sich ihm entrungen. Der diensthabende Beamte blickte mit einiger Verwunderung zu ihm auf. Fridolin fasste sich gleich wieder, empfahl sich höflich und stand in der nächsten Minute im Freien. Der Krankenhausgarten war fast menschenleer. In einer benachbarten Allee unter einer Laterne ging eine Wärterin in blau-weiß gestreiftem Kittel und weißem Häubchen. »Tot«, sagte Fridolin vor sich hin. »Wenn sie es ist. Und wenn sie es nicht ist? Wenn sie noch lebt? Wie kann ich sie finden?« Wo der Leichnam der Unbekannten sich in diesem Augenblick befand, diese Frage konnte er sich leicht beantworten. Da sie erst vor wenigen Stunden gestorben war, lag sie jedenfalls in der Totenkammer nur wenige 100 Schritte von hier. Schwierigkeiten für ihn als Arzt, sich auch in dieser späten Stunde dort Eingang zu verschaffen, gab es natürlich nicht. Doch was wollte er dort? Er kannte ja nur ihren Körper. Ihr Antlitz hatte er nie gesehen, nur eben einen flüchtigen Schimmer davon erhascht in der Sekunde, da er heute nach dem Tanzsaal verlassen hatte oder, richtiger gesagt, aus dem Saal gejagt worden war. Doch dass er diesem Umstand bis jetzt gar nicht erwogen, das kam daher, dass er in diesen ganzen letztverflossenen Stunden, seit er die Zeitungsnotiz gelesen, die Selbstmörderin, deren Antlitz er nicht kannte, sich mit den Zügen Albertines vorgestellt hatte, ja, dass ihm, wie er nun erst erschaudernd wusste, ununterbrochen seine Gattin als die Frau vor Augen geschwebt war, die er suchte. Und nochmals fragte er sich, was er eigentlich in der Totenkammer wollte. Ja, hätte er sie lebend wiedergefunden, heute Morgen, in Jahren, wann, wo und in welcher Umgebung immer, an ihrem Gang, ihrer Haltung, ihrer Stimme, vor allem hätte er sie, so war er überzeugt, unwidersprechlich erkannt. Nun aber sollte er nur den Körper wiedersehen, einen toten Frauenkörper und ein Antlitz, von dem er nichts kannte als die Augen. Augen, die nun gebrochen waren. Ja, diese Augen kannte er und die Haare, die sich in jenem letzten Augenblick, ehe man ihn aus dem Saal gejagt, plötzlich gelöst und die nackte Gestalt verhüllt hatten. Würde das genug sein, um ihn untrüglich wissen zu lassen, ob sie es sei oder nicht? Und langsam, zögernden Schrittes, nahm er den Weg durch die wohlbekannten Höfe nach dem pathologisch-anatomischen Institut. Er fand das Tor unverschlossen, sodass er nicht nötig hatte, zu klingeln. Der steinerne Fußboden hallte unter seinen Tritten, als er durch den schwach beleuchteten Gang schritt. Ein vertrauter, gewissermaßen heimatlicher Geruch von allerlei Chemikalien, der den angestammten Duft dieses Gebäudes übertönte, umfing Fridolin. Er klopfte an die Tür des histologischen Kabinetts, wo er wohl noch einen Assistenten bei der Arbeit vermuten durfte. Auf ein etwas unwirsches Herein trat Fridolin in den hohen, geradezu festlich erhellten Raum, in dessen Mitte das Auge eben vom Mikroskop entfernend, wie Fridolin beinahe erwartete, sein alter Studienkollege, der Assistent des Institutes Dr. Adler, sich von seinem Stuhl erhob.
»Oh, lieber Kollege«, begrüßte ihn Dr. Adler immer noch etwas unwillig, aber zugleich verwundert. »Was verschafft mir die Ehre zu so ungewohnter Stunde?«
»Entschuldige die Störung«, sagte Fridolin. »Du bist gerade mitten in der Arbeit.«
»Allerdings«, erwiderte Adler in dem scharfen Ton, der ihm noch von seiner Burschenzeit eigen war, und leichter fügte er hinzu, »was soll man in diesen heiligen Hallen sonst um Mitternacht zu schaffen haben? aber du störst mich natürlich nicht im Geringsten. Womit kann ich dienen?« Und da Fridolin nicht gleich antwortete, »Der Edison, den ihr uns heute heruntergeliefert habt, liegt noch in holder Unberührtheit da drüben, Sektion morgen früh 8.30 Uhr.« Und auf eine verneinende Bewegung Fridolins, »Ach so, der Pleurattumor. Nun, die histologische Untersuchung hat unwiderleglich Sarkom ergeben. Darüber braucht ihr euch also keine grauen Haare wachsen zu lassen.« Fridolin schüttelte wieder den Kopf. »Es handelt sich um keine dienstliche Angelegenheit.« »Na, umso besser«, sagte Adler. »Ich habe schon geglaubt, das schlechte Gewissen treibt dich hier herunter zu nachtschlafender Zeit.« »Mit schlechtem Gewissen oder wenigstens mit Gewissen überhaupt hängt es schon eher zusammen«, erwiderte Fridolin. »Oh.« Kurz und gut, er befliss sich eines harmlos trockenen Tones. »Ich möchte gern Auskunft wegen einer Frauenperson, die heute Abend auf der zweiten Klinik an Morphiumvergiftung gestorben ist und die jetzt da herunten liegen dürfte. Eine gewisse Baronin Dubieski?« Und rascher fuhr er fort, »Ich habe nämlich die Vermutung, dass diese angebliche Baronin Dubieski eine Person ist, die ich vor Jahren flüchtig gekannt habe, und es würde mich interessieren, ob meine Vermutung stimmt.« »Suizidium?« fragte Adler. Fridolin nickte. »Ja, Selbstmord«, übersetzte er, als wünschte er damit die Angelegenheit wieder ihren privaten Charakter zu verleihen. Adler deutete mit humoristisch gestrecktem Zeigefinger auf Fridolin. »Unglückliche Liebe zu euer Hochwohlgeboren?« Fridolin verneinte etwas ärgerlich. »Der Selbstmord dieser Baronin Dubieski hat mit meiner Person nicht das Geringste zu tun.« »Bitte, bitte, ich will nicht indiskret sein. Wir können uns ja sofort überzeugen. Meines Wissens ist heute Abend keine Anforderung von der gerichtlichen Medizin gekommen. Also jedenfalls...« »Gerichtliche Obduktion?« zuckte es durch Fridolins Hirn. »Das könnte wohl noch der Fall sein. Wer weiß, ob ihr Selbstmord überhaupt ein Freiwilliger war.« Die zwei Herren fielen ihm wieder ein, die so plötzlich aus dem Hotel verschwunden waren, nachdem sie von dem Selbstmordversuch erfahren hatten. »Die Angelegenheit könnte sich wohl noch zu einer Kriminalaffäre ersten Ranges entwickeln. Und ob er, Fridolin, nicht gar als Zeuge vorgeladen würde, ja, ob er nicht eigentlich verpflichtet wäre, sich freiwillig bei Gericht zu melden.« Er folgte Dr. Adler über den Gang zu der gegenüberliegenden Türe, die halb offen stand. Der kahle, hohe Raum war durch die zwei offenen, etwas heruntergeschraubten Flammen eines zweiarmigen Gaslüsters schwach beleuchtet. Von den 12 oder 14 Leichentischen war nur die geringere Anzahl belegt. Einige Körper lagen nackt da, über die anderen waren Leichentücher gebreitet. Fridolin trat zu dem ersten Tisch gleich an der Türe und zog vorsichtig das Tuch von dem Kopf der Leiche weg. Ein greller Lichtschein von der elektrischen Taschenlampe des Dr. Adler fiel plötzlich hin. Fridolin sah ein gelbes, graubärtiges Männergesicht und bedeckte es gleich wieder mit dem Leichentuch. Auf dem nächsten Tisch lag ein hagerer, nackter Jünglingsleib. Dr. Adler von einem anderen Tische her sagte, »Eine zwischen 60 und 70? Die wird's wohl auch nicht sein.« Fridolin aber, wie plötzlich hingezogen, schritt ans Ende des Saales, von wo ein Frauenleib ihm fahl entgegenleuchtete. Der Kopf war zur Seite gesenkt, lange, dunkle Haarsträhnen fielen fast bis zum Fußboden herab. Unwillkürlich streckte Fridolin die Hand aus, um den Kopf zurechtzurücken, doch mit einer Scheu, die ihm, dem Arzt, sonst fremd war, zögerte er wieder. Dr. Adler war herzugetreten und bemerkte hinter sich deutend: »Kommen alle nicht in Betracht? Also die?« Und er leuchtete mit der elektrischen Lampe auf den Frauenkopf, den Fridolin eben, seine Scheu überwindend, mit beiden Händen gefasst und ein wenig emporgehoben hatte. Ein weißes Antlitz mit halbgeschlossenen Lidern starrte ihm entgegen. Der Unterkiefer hing schlaff herab. Die schmale, hinaufgezogene Oberlippe ließ das bläuliche Zahnfleisch und eine Reihe weißer Zähne sehen. Ob dieses Antlitz irgendeinmal, ob es vielleicht gestern noch schön gewesen, Fridolin hätte es nicht zu sagen vermocht. Es war ein völlig nichtiges, leeres. Es war ein totes Antlitz. Es konnte ebenso gut einer 18-Jährigen als einer 38-Jährigen angehören. »Ist sie's?« fragte Dr. Adler. Fridolin beugte sich unwillkürlich tiefer herab, als könnte sein bohrender Blick den starren Zügen eine Antwort entreißen, und er wusste doch zugleich, auch wenn es wirklich ihr Antlitz wäre, ihre Augen, dieselben Augen, die gestern so lebensheiß in die seinen geleuchtet. Er wüsste es nicht, könnte es, wollte es am Ende gar nicht wissen. Und sanft legte er den Kopf wieder auf die Platte hin und ließ seinen Blick den Totenkörper entlang schweifen, vom wandernden Schein der elektrischen Lampe geleitet. War es ihr Leib, der wunderbare, blühende, gestern noch so qualvoll ersehnte? Er sah einen gelblichen, faltigen Hals, er sah zwei kleine und doch etwas schlaff gewordene Mädchenbrüste, zwischen denen, als wäre das Werk der Verwesung schon vorgebildet, das Brustbein mit grausamer Deutlichkeit sich unter der bleichen Haut abzeichnete. Er sah die Rundungen des mattbraunen Unterleibs, er sah, wie von einem dunklen, nun geheimnis- und sinnlos gewordenen Schatten aus wohlgeformte Schenkel sich gleichgültig öffneten, sah die leise, auswärts gedrehte Kniewölbung, die scharfen Kanten der Schienbeine und die schlanken Füße mit dem einwärts gekrümmten Zehen. All dies versank nacheinander rasch wieder im Dunkel, da der Lichtkegel der elektrischen Lampe den Weg zurück mit vielfacher Geschwindigkeit zurücklegte, bis er endlich leicht zitternd über dem bleichen Antlitz ruhen blieb. Unwillkürlich, ja, wie von einer unsichtbaren Macht gezwungen und geführt, berührte Fridolin mit beiden Händen die Stirne, die Wangen, die Schultern, die Arme der toten Frau. Dann schlang er seine Finger wie zu einem Liebesspiel in die der Toten, und so starr sie waren, es schien ihm, als versuchte sie sich zu regen, die Seinen zu ergreifen. Ja, ihm war, als irrte unter den halbgeschlossenen Lidern ein ferner, farbloser Blick nach dem Seinen. Und wie magisch angezogen beugte er sich herab. Da flüsterte es plötzlich hinter ihm: »Aber was treibst du denn?« Fridolin kam jählings zur Besinnung. Er löste seine Finger aus denen der Toten, umklammerte ihre schmalen Handgelenke und legte sorglich, ja mit einer gewissen Pedanterie, die eiskalten Arme zu Seiten des Rumpfes hin. Und ihm war, als ob jetzt, eben erst in diesem Augenblick, dieses Weib gestorben sei. Dann wandte er sich ab, lenkte die Schritte zur Türe und über den hallenden Gang trat in das Arbeitskabinett zurück, das man früher verlassen. Dr. Adler folgte ihm schweigend und schloss hinter ihnen ab. Fridolin trat ans Waschbecken. »Du erlaubst«, sagte er und reinigte seine Hände sorgfältig mit Lysol und Seife. Indes schien Dr. Adler ohne weiteres seine unterbrochene Arbeit wieder aufnehmen zu wollen. Er hatte die entsprechende Lichtvorrichtung neu eingeschaltet, drehte die Mikrometerschraube und blickte ins Mikroskop. Als Fridolin zu ihm trat, um sich zu verabschieden, war Dr. Adler völlig in seine Arbeit vertieft. »Willst du dir das Präparat einmal anschauen?« fragte er. »Warum?« fragte Fridolin abwesend. Nun, zur Beruhigung deines Gewissens, erwiderte Dr. Adler, als nähme er doch an, dass Fridolins Besuch nur einen medizinisch-wissenschaftlichen Zweck gehabt hätte. »Findest du dich zurecht?«, fragte er, während Fridolins ins Mikroskop schaute. »Es ist nämlich eine ziemlich neue Färbungsmethode.« Fridolin nickte, ohne das Auge vom Glas zu entfernen. »Geradezu ideal«, bemerkte er. »Ein farbenprächtiges Bild, könnte man sagen.« Und er erkundigte sich nach den verschiedenen Einzelheiten der neuen Technik. Dr. Adler gab ihm die gewünschten Aufklärungen und Fridolin äußerte die Absicht, dass ihm diese neue Methode bei einer Arbeit, die er für die nächste Zeit vorhabe, voraussichtlich gute Dienste leisten würde. Er erbat sich die Erlaubnis, morgen oder übermorgen wiederkommen zu dürfen, um sich weitere Aufschlüsse zu holen. »Stets gerne zu Diensten«, sagte Dr. Adler, begleitete Fridolin über die hallenden Steinfliesen bis zum Tore, das indessen geschlossen worden war, und sperrte es mit seinem eigenen Schlüssel auf. »Du bleibst noch?«, fragte Fridolin. »Aber natürlich«, erwiderte Dr. Adler. »Das sind ja die allerschönsten Arbeitsstunden, so von Mitternacht bis früh, da ist man wenigstens vor Störungen ziemlich sicher.« »Na«, sagte Fridolin mit einem leisen, viel schuldbewussten Lächeln. Dr. Adler legte die Hand beruhigend auf Fridolins Arm, dann fragte er mit einiger Zurückhaltung: »Also, war sie's?« Fridolin zögerte einen Augenblick, dann nickte er wortlos und war sich kaum bewusst, dass diese Bejahung möglicherweise eine Unwahrheit bedeutete. Denn ob die Frau, die nun da drinnen in der Totenkammer lag, dieselbe war, die er vor 24 Stunden zu den wilden Klängen von Nachtigalls Klavierspiel nackt in den Armen gehalten, oder ob diese Tote irgendeine andere, eine Unbekannte, eine ganz Fremde war, die er niemals vorher begegnete, er wusste, auch wenn das Weib noch am Leben war, dass er gesucht, dass er verlangt, dass er eine Stunde lang vielleicht geliebt und wie immer sie dieses... Holla, was ein Satz. Auch wenn das Weib noch am Leben war, dass er gesucht, dass er verlangt, dass er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte und wie immer sie dieses Leben weiterlebte, was da hinter ihm lag in der gewölbten Halle im Scheine von flackernder Gasflammen, ein Schatten unter anderen Schatten, dunkel, sinn- und geheimnislos wie sie, ihm bedeutete es, ihm konnte es nichts anderes mehr bedeuten, als zu unwiderruflicher Verwesung bestimmt den bleichen Leichnam der vergangenen Nacht. Kapitel 7. Durch die finsteren, menschenleeren Gassen eilte er nach Hause, um wenige Minuten später, nachdem er, wie 24 Stunden vorher, schon in seinem Ordinationszimmer sich entkleidet hatte, so leise als möglich Durch die finsteren, menschenleeren Gassen eilte er nach Hause und wenige Minuten später, nachdem er, wie 24 Stunden vorher, schon in seinem Ordinationszimmer sich entkleidet hatte, so leise als möglich betrat er das eheliche Schlafgemach. Er hörte den gleichmäßig ruhigen Atem Albertinens und sah die Umrisse ihres Kopfes sich auf dem weichen Polster abzeichnen. Ein Gefühl von Zärtlichkeit, ja von Geborgenheit, wie er es nicht erwartet, durchdrang sein Herz. Und er nahm sich vor, ihr bald, vielleicht morgen schon, die Geschichte der vergangenen Nacht zu erzählen, doch so, als wäre alles, was er erlebt, ein Traum gewesen. Und dann, erst wenn sie die ganze Nichtigkeit seines Abenteuers gefühlt und erkannt hatte, wollte er ihr gestehen, dass sie Wirklichkeit gewesen waren. »Wirklichkeit?«, fragte er sich und gewahrte in diesem Augenblick ganz nah dem Antlitz Albertines auf dem Benachbarten, auf seinem Polster etwas Dunkles, Abgegrenztes wie die umschatteten Linien eines menschlichen Gesichts. Einen Moment nun stand ihm das Herz still. Im nächsten schon wusste er, woran er war, griff nach dem Polster hin und hielt die Maske in der Hand, die er während der vorigen Nacht getragen, die ihm, während er heute Morgen das Paket zusammengerollt, ohne dass er es bemerkt, entglitten und von dem Stubenmädchen oder Albertine selbst gefunden sein mochte. So konnte er auch nicht daran zweifeln, dass Albertine nach diesem Fund mancherlei ahnte und vermutlich noch mehr und noch Schlimmeres, als sich tatsächlich ereignet hatte. Doch die Art, wie sie ihm das zu verstehen gab, ihr Einfall, die dunkle Larve, neben sich auf dem Polster hinzulegen, als hätte sie nun sein, des Gatten, ihr nun rätselhaft gewordenes Antlitz zu bedeuten, diese scherzhafte, fast übermütige Art, in der zugleich eine milde Warnung und die Bereitwilligkeit des Verzeihens ausgedrückt schien, gab Fridolin die sichere Hoffnung, dass sie, obwohl in Erinnerung ihres eigenen Traums, was auch geschehen sein mochte, geneigt war, es nicht allzu schwer zu nehmen. Fridolin aber, mit einem Male am Ende seiner Kräfte, ließ die Maske zu Boden gleiten, schluchzte sich selbst ganz unerwartet laut und schmerzlich auf, sank neben dem Bette nieder und weinte leise in die Kissen hinein. Nach wenigen Sekunden fühlte er eine weiche Hand über seine Haare streichen. Da erhob er sein Haupt und aus der Tiefe seines Herzens entrang sich's ihm. »Ich will dir alles erzählen.« Sie hob zuerst, wie in leiser Abwehr, die Hand. Er fasste sie, behielt sie in der seinen, sah wie fragend und zugleich bittend zu ihr auf. Sie nickte ihm zu und er begann. Der Morgen dämmerte grau durch die Vorhänge, als Fridolin zu Ende war. Nicht ein einziges Mal hatte ihn Albertine mit einer neugierigen oder ungeduldigen Frage unterbrochen. Sie fühlte wohl, dass er ihr nichts verschweigen wollte und konnte. Ruhig lag sie da, die Arme im Nacken verschlungen, und schwieg noch lange, als Fridolin schon längst geendet hatte. Endlich, er lag an ihrer Seite hingestreckt, beugte er sich über sie und in ihr regungsloses Antlitz mit den großen hellen Augen, in denen jetzt auch der Morgen aufzugehen schien, fragte er zweifelnd und hoffnungsvoll zugleich. »Was sollen wir tun, Albertine?« Sie lächelte und nach kurzem Zögern erwiderte sie, »Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich, dass wir aus allen Abenteuern heil davongekommen sind. Aus den wirklichen und aus den geträumten. Weißt du das auch ganz gewiss?« fragte er. »So gewiss, als ich ahne, dass die Wirklichkeit einer Nacht, ja, dass nicht einmal die eines ganzen Menschenlebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet. Und kein Traum«, seufzte er leise, »ist völlig Traum.« Sie nahm seinen Kopf in beide Hände und bettete ihn innig an ihre Brust. »Nun sind wir wohl erwacht«, sagte sie. »Für lange.« »Für immer«, wollte er hinzufügen, und noch ehe er die Worte ausgesprochen, legte sie ihm einen Finger auf die Lippen und wie vor sich hin flüsterte sie, »niemals in die Zukunft fragen.« So lagen sie beide schweigend, beide wohl auch ein wenig schlummernd und einander traumlos nah, bis es wie jeden Morgen um 7 Uhr an der Zimmertür klopfte und mit dem gewohnten Geräuschen von der Straße her einem sieghaften Lichtstrahl durch den Vorhangsspalt und einem hellen Kinderlachen von nebenan der neue Tag begann. Ende. Wow, wir haben es geschafft. Die Traumnovelle ist somit abgeschlossen. Was dann nächste Woche folgen wird, ist H.P. Lovecraft. Bis dahin, schlaft gut. Eine
eine schöne Woche und wir hören uns. Gute Nacht.